dieses Prinzip. Und ich denke mir, ich wende das einfach an, dann funktioniert das. Und wir haben gestern in der Jugend, habe ich einen Input gehalten und ich habe in der Vorbereitung, habe ich einen Namen erwähnt von einer Person. Und es ist immer komisch, die Person kommt immer dann, wenn ich ihren Namen erwähne in der Predigt. Und es ist interessant, letzte Woche war Roswitha, warst du, glaube ich, letzte Woche nicht da, gell? Aber heute erwähne ich deinen Namen und heute bist du da. Also, ist krass. Also, seid gespannt. Natürlich nur im Positiven, ist klar. Geistige Prinzipien, die funktionieren immer. Ich möchte heute mal mit einer Frage beginnen. Und zwar ist es ganz einfach, ist keine theologisch tiefgehende Frage. Und zwar, hat irgendjemand von euch ein Fahrrad? Also, es gibt viele, die, boah, sogar zwei, oder was? Also, ihr seht hier, Gesegneten des Herrn, ja? Ihr seid doch die Gesegneten des Herrn. Okay, viele haben ein Fahrrad. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Es kommt ein guter Freund zu euch und der schenkt euch ein neues Fahrrad. Ein richtig, richtig schönes Fahrrad. Mit einem Haufen Funktionen, je nachdem, was du für ein Fahrradfahrer bist. Ist entweder so ein Rennrad oder Tracking oder wie die alle heißen. Oder mit Motor, gibt's ja auch. Je nachdem, was du halt brauchst. Ja? Und es ist ein richtig gutes Fahrrad. Aber er gibt dir das Fahrrad nicht einfach so. Sondern er gibt dir zu dem Fahrrad noch eine Verheißung und sagt, hey, eines Tages möchte ich mit dir eine richtig schöne Fahrradtour fahren. Aber er sagt noch nicht wann. So, jetzt ist es bei dem Fahrrad so, es ist zwar ein sehr gutes Fahrrad, aber es ist halt irgendwie frisch aus der Fabrik oder ich weiß auch nicht. Und da sind die Reifen sind noch nicht ganz aufgepumpt, die Kette ist noch nicht ganz geölt und da sind noch keine Batterien in den Lichtern. Und jetzt bist du so da, hast das Fahrrad. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, das Fahrrad noch auf Vordermann zu bringen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Solltest du damit warten, bis dein Freund wiederkommt und mit dir losfährt? Oder wann solltest du es vielleicht machen? Kann sich jemand vorstellen, wann ist der richtige Moment, das Fahrrad? Hier, die schwäbische, ich weiß gar nicht, der Handlungswille, der Drang, ja, wir machen es gleich, das ist richtig. Ja, dass du, statt auf deinen Freund zu warten, solltest du lieber dein Fahrrad warten. Krasses Wortspiel. Ihr könnt euch vorstellen, es geht heute aber nicht um Fahrrad, sondern es geht darum, wie können wir uns vorbereiten auf eine Verheißung, die der Herr dir gegeben hat, bevor sie da ist. Ja. Ich gehe mal in eine Verheißung rein, eine ganz bekannte, die hat sich auch schon erfüllt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Eine Verheißung an die Apostel eben. Da heißt es, ja, genau. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Verheißung ist der Heilige Geist. Aber jetzt ist es nicht so, dass als dieser Satz gesprochen wird, gleich der Heilige Geist da ist, sondern es dauert noch ein bisschen. Und was machen sie jetzt in der Zwischenzeit? Ich habe verschiedene Übersetzungen verglichen und das Wort Däumchen drehen oder so kam nicht vor. Ich habe aber stattdessen was gefunden, Apostelgeschichte 1, Vers 14, noch bevor der Heilige Geist ausgegossen wird. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Ist ganz kurz und knackig, aber da ist sehr viel drin. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Ich sehe da zwei Hauptaspekte. Einmal Gebet in Form von Gemeinschaft mit Jesus. Und das andere ist dann auch Gemeinschaft untereinander, also unter den Christen und unseren Geschwistern. Um die beiden Sachen soll es heute gehen, dass wir uns darauf fokussieren, um uns vorzubereiten, schon mal auf die Verheißung. Jesus hat nämlich selber im hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, auch über das Thema Einheit gesprochen zwischen uns und ihm und wir untereinander. Johannes 17, Abvers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ich finde, es ist, also wir in ihm und er in uns und also alles einheitlich. Jesus selber ist es sehr wichtig, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und untereinander Gemeinschaft haben. Und deswegen bin ich mir sicher, ihr kennt die ein oder anderen Sachen, die Jesus gesagt hat. Er hat ja bekannte Sätze gesprochen, wie kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, dass wir zu ihm kommen sollen. Und alles, was Jesus sagt, ist wichtig. Amen? Amen. Kennt jemand, das ist vielleicht eine schwierige Frage, kennt jemand noch einen Satz, den Jesus beginnt mit kommt her? Genau, das war genau den Hammer, genau. Da ist das Wort kommt her mit in dem Sinne drin, ja. Alles gut. Der Satz ist nämlich nicht ganz so bekannt, aber ist trotzdem sehr wichtig. Ich lese ihn aus der Elberfelder. Das steht in Johannes 21, Vers 12. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Kommt her, frühstückt. Das sagt Jesus. Alles, was Jesus sagt, ist wichtig, haben wir gesagt. Okay. Eine andere Übersetzung heißt, kommt zum Frühstück. Oder auch die Englischsprachigen sind sich einig, come and eat breakfast. Also bei mir heißt eat breakfast, aber du hast die Geschichte schon im Kopf, glaub ich. Oder? Du, ich kenne Leute, die essen Currywurst zum Frühstück, aber ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und zwar, Jesus, das ist in einem Kontext, als Jesus gekreuzigt war und dann die Jünger, ja, Petrus und die anderen, die sind einfach mal wieder fischen gegangen. Am See Tiberias oder Genezareth. Und dann lesen wir, als es schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Und dann kommt dieses Wunder, dass sie dann die 153 Fische fangen und so weiter und so fort. Dann sagt Jesus diesen Satz, dass er frühstücken möchte mit ihnen. Und ich finde den ganzen Kontext allgemein interessant, dass nach der Auferstehung Jesu, er tut mit ihnen frühstücken. Warum das? Okay, du bist Metzger, deswegen. Okay, also mich hat's überrascht. Im Endeffekt ist es ein Zeichen dafür, Jesus, er möchte einfach Gemeinschaft mit uns haben. Okay? Und interessant ist, in dieser Geschichte, Jesus war schon am Ufer. Jesus hat schon gewartet auf die Jünger. Jesus wartet auch schon darauf, dass wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Und wenn wir dann kommen, ist interessant, Jesus nennt die Jünger Kinder. Das sind erwachsene Männer, also bin ich mir theologisch eigentlich sicher. Aber er nennt sie Kinder. Ich meine, Johannes 15,15 nennt er sie zum Beispiel auch Freunde. Aber er nennt sie nicht irgendwie meine Angestellten oder Arbeiter oder so. Auch wenn wir am Reich Gottes arbeiten, ja. Aber wir dürfen auch einfach zu Jesus kommen als Kinder oder wie Kinder. Kam kürzlich auch im Gebet, am Donnerstagsgebet der Eindruck, hey, wir seien wie Kinder, ja. Dass wir so zu Jesus kommen dürfen, wie wir sind. Und auch interessant ist, jetzt in dieser Geschichte mit dem Frühstück, bisschen fettiges Frühstück oder ich weiß nicht, ein bisschen ja, heftiges Frühstück, dass Jesus das schon vorbereitet hat auch. Jesus hat ein Feuerchen gemacht, ja, er war ja kein Koch, sondern eigentlich Zimmermann, aber er kann alles. Und er hat schon alles vorbereitet, damals, für dieses Frühstück und er hat auch jetzt schon alles vorbereitet, damit wir in seine Gegenwart kommen dürfen. Und es geht nicht darum, dass wir denken, oh, okay, ich muss jetzt das und das und das und das und das alles abhaken, ich brauche so und so viel, muss ich jetzt in der Bibel lesen oder da muss ich jetzt die alle Punkte abbeten. Als ich frisch im Glauben war, habe ich auch meine 86 Punkte gelistet gehabt, aber das war einfach nicht so Gottes Wille, habe ich gemerkt. Wir dürfen einfach kommen, weil er ist schon, hat alles vorbereitet. Bei ihm ist schon die Fülle und wir dürfen da einfach einsteigen. Und deswegen, ich fand es interessant, heute im Lobpreis, da war so ein Fokus drauf auch. Es gibt keinen besseren Ort, ja, als in seinem Arm, als in seiner Gegenwart. Und ich kann euch sagen, seitdem ich angefangen habe, mal so in Gottes Gegenwart zu kommen, Jesus zu begegnen, ich habe einfach gedacht, das ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres. Und wer mich ein bisschen kennt, der denkt, ich bin in der Regel relativ fröhlich. Aber wenn du mich mal erlebst, wenn ich in meiner Gebetszeit bin, mit dem Herrn, wenn du die, die Lachexzesse da mal erleben willst, die ich da manchmal habe, weil wir haben schon viel Freude, dann wirst du denken, ich bin sonst immer niedergeschlagen. Also wirklich, das geht schon ab. Das glauben ja nicht alle, aber das ist schon heftig. Aber dann auch wiederum, wenn der Herr dann antwortet, durch sein Wort beispielsweise, das sind so tiefgründige Sachen, die er sagt, die kann mir kein Mensch sagen. Und um es mal wie Luther zu formulieren, da gehen mir dann schon mal die Augen über. Ne? Also, weil auch das kennt man vielleicht bei mir jetzt nicht so oft, aber wenn der Herr, ja, wenn Jesus mir begegnet, dann schon. Es ist eigentlich der beste Ort, wo man sein kann. Und irgendwann können wir wie Petrus sagen, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast, weiß ich nicht, wie es weitergeht, wohin sonst sollst du gehen? Sollen wir gehen? Du hast. Amen, ja. Und interessant ist aber auch, in diesem Kontext aus der Apostelgeschichte, wo wir ja heute drin sind, ist nicht nur die Gemeinschaft mit Jesus, also beten, sondern untereinander Gemeinschaft auch noch. Obwohl das mit Jesus extrem wichtig und auch sicher das Wichtigste ist, das andere dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Und deswegen, jetzt kommt Roswitha ins Spiel. Also man muss nur den Namen erwähnen und schon sind die Leute hundertprozentig da. Du hast am Donnerstag auch im Gebet eine Bibelstelle als Eindruck gehabt in Bezug auf Gemeinschaft. Die fand ich so gut, die habe ich mit in die Predigt genommen, dass ich da wieder daran erinnert wurde. Psalm 133. Ja. Wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ich finde die Verheißung, die hier kommt, mit Leben bis in Ewigkeit, ist theologisch, fand ich das krass, dass es in diesem Kontext steht mit Gemeinschaft. Da kann man sicherlich noch weiter nachforschen. Es ist auf jeden Fall ein Segen darin, wenn wir Gemeinschaft haben mit unseren Geschwistern. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht erklären, wie man Gemeinschaft mit seinen Geschwistern hatte. Ich meine, ihr macht das ja schon. Aber woran ich euch erinnern möchte, ist an den Segen, der darauf liegt. Da habe ich nämlich, letztes Jahr war das, aber man schreibt sich die Zeugnisse ja immer auf. Letztes Jahr habe ich da was erlebt. Segen durch diese Gemeinschaft mit anderen Christen. Und hat auch in Bezug auf eine Verheißung aus meinem Leben damit zu tun. Eine Verheißung, die mir der Herr nämlich gegeben hat, ist aus dem Gebet vom Jabes, ist, dass er seine schützende Hand über mir hält. Und wenn du sagst, hey, das ist eine gute Verheißung, dann nimm die auch für dich, weil es steht im Wort Gottes und das ist für uns alle. Also nimm die. Und diese Verheißung hatte ich, okay, er hält seine schützende Hand über mir. Und ich war eines Nachmittags, bin ich bei der ehemaligen Stammleiterin vom Rangerstamm in Biberach vorbeigefahren, um eine Schokoladentafel einzuwerfen, weil die mir irgendeinen Gefallen gemacht hat. Also ganz normaler Sonntagnachmittag war das eigentlich. Ich weiß noch, es war Sommer, deswegen war es dann umso leichter für mich, die Überwindung ins Cabrio zu steigen und loszufahren. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann ist aber das andere Problem, im Cabrio bist du nicht ganz so unauffällig. Da bin ich vorgefahren und da haben die alle gesehen, da waren schon ein paar andere Christen auch schon versammelt. Ich bin da und dann wurde halt aus dem kurz in den Briefkasten werfen halt ein 5-stündiger Aufenthalt. Okay, aber war schön, wir hatten eine gute Zeit. Und dann war es cool. Ich bin nach Hause gefahren, in meine Garage. Also das habe ich glaube auch schon mal erzählt, das Zeug ist aber, es ist eine Weile her. Ich bin in die Garage gefahren, bin ausgestiegen und ich dachte, hä? Der Boden in der Garage, der lag voll mit Scherben. Und ich gucke zum Fenster und tatsächlich ist das Garagenfenster war nicht mehr da, war auf dem Boden verteilt und ich bin jetzt nicht Helmut oder wer, der irgendwie sich auskennt mit so Spuren lesen und so oder mit Beweise sichern, aber es dünkte mir, als wäre da ein Ball hindurchgeflogen. Und auf jeden Fall habe ich dann gesehen, also die ganze Garage war da voll und es ist komplett durchgeflogen. Und dieses Fenster ist gegenüber von meiner Windschutzscheibe eigentlich. Wenn ich mein Auto jetzt stehen gelassen hätte, weil ich daheim gewesen wäre, alleine auf dem Sofa Chips gegessen hätte, was ja auch manchmal, aber ja, dann wäre mein Auto hätte einfach voll abgekriegt. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Scheiben nicht aus, ob das da ein gleiches Loch ist oder ob das einfach riesiger Riss ist oder was. Wäre nicht gut gewesen. mit Versicherung und was, das wäre halt voll der Stress. Und dann im Sommer, da hätte ich nicht fahren können. Das wäre schwierig gewesen. Aber der Herr hat mich bewahrt. Ja, hat sich auch zu seiner Verheißung gehalten, dass er seine schützende Hand über mir hält. Und es hat funktioniert, weil ich Gemeinschaft gelebt habe mit anderen Christen. Also finde ich ein sehr plastisches Beispiel, wie das sein kann. Und jetzt haben wir uns Punkte angeschaut, wie du dich vorbereiten kannst auf deine Verheißung, die dir der Herr vielleicht schon gegeben hat. Aber vielleicht bist du heute hier und du denkst so, puh, ja, ich habe meine Verheißung bekommen oder auch eine Verheißung aus dem Wort Gottes irgendwie, aber du denkst, hey, der Zug ist abgefahren. Du hast eine Verheißung, wo du sagst, das ist, du glaubst nicht mehr, dass es möglich ist, dass der Herr da durchbrechen kann und du fragst dich, für was sollst du dich vorbereiten? Und da hat mir der Herr heute ein Bild gezeigt. Ich hatte heute wieder Gemeinschaft mit Christen. Diesmal war es mein Bruder, hat meine Reifen gewechselt. Und es ist interessant, ich habe vor 2 Wochen habe ich meinen Schal verloren. Also ein ganz normales Kleidungsstück. Und als ich mit meinem Bruder da vor dem Haus rumstand, habe ich gesehen, dass der bei meinem Haus in so einem Busch einfach rumhängt. Da habe ich den genommen und als ich den nehme, hat mir der Herr irgendwie so gesagt, dass er verloren ist. Also, oder dass, wenn wir denken, es ist etwas verloren, ist es bei ihm noch lange nicht verloren. Okay. Und dann dachte ich, wow, erstmal danke für den Schal. Jetzt habe ich wieder einen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht ein Punkt, der sollte heute noch mit rein. Deswegen habe ich für euch heute, deswegen das Ding hier. Ich habe für euch heute was aus einer Studienbibel mitgebracht. Da ist ein Kommentar drin gestanden, der hat mir sehr die Augen geöffnet und mich sehr zum Nachdenken gebracht. In Bezug auf Verheißungen. Wir wissen, dass Mose sollte ja das Volk Israel ins verheißene Land führen. Ne? Aber dann, wir wissen auch, dass Mose hat dann was falsch gemacht. Und der Herr sprach dann zu ihm und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und wenn du so das erste Mal am Bibellesen bist, das erste Mal an dieser Stelle denkst du, so, hoffentlich kommt er doch noch ins verheißene Land, so fühlst du ja mit Mose. Aber dann in Deuteronomium, also 5. Mose 34, lesen wir dann, Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisga, Jericho gegenüber. Da zeigte ihm der Herr das ganze Land, von Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer, auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab. Aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft nicht gewichen. Nebenbei bemerkt, die Verheißung mit dem verheißenen Land ist ja das, wo wir uns gleich anschauen. Wenn du aber das gerade gesehen hast, dass er 120 Jahre alt war und seine Augen nicht schwach geworden und seine Kraft nicht gewichen war, nimm auch das als Verheißung für dich an. Amen, okay. Aber jedenfalls, ich habe dann immer so gedacht, in Bezug auf das verheißene Land, Mose ist nicht reingekommen. Mose ist gestorben, so wie ich das lese, wurde er vom Herrn selbst begraben, also sehr interessant. Aber Mose ist auf dem Berg da gestorben, ist nicht reingekommen. Aber dann fand ich es krass, was in der Stamps Studienbibel steht. Ich lese eigentlich selten Kommentare, aber wenn ich sie lese, dann sitzen sie. Also wenn der Herr mich drauf wird, dann sind es immer gute Sachen. Und da wird was beschrieben, dass man eine Stelle aus dem Neuen Testament doch auch dazu lesen sollte. Und dann habe ich das ganz erst durchblickt. Und zwar in den Evangelien. Lukas 9, Vers 28 bis 30. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er, also Jesus, Petrus und Johannes und Jakobus mit sich nahm. Auf den Berg, vermutlich Berg Tabor in Israel, auf jeden Fall einer der Berge in Israel. Und darauf stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlte weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Und ich denke mir, Mose war hunderte Jahre, Jahrhunderte tot. Aber bei der Verklärung Jesu kommt Mose ins verheißene Land. Wow. Wow. Ich habe das nie gecheckt, aber statt als Kommentar fand ich richtig stark. Also ich hoffe natürlich, dass wir nicht erst Jahrhunderte lang tot sind, bis sich unsere Verheißung erfüllt. Aber dass der Herr das gemacht hat bei Mose, so, also dass er ihm da die Möglichkeit gegeben hat, dann doch mal einen Fuß aufs verheißene Land zu setzen. Also wie groß ist Gottes Gnade? Ich meine, wir lesen 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Ich meine, Mose war untreu, aber Gott war umso treuer dann. Also ich fand das so krass. Ich sag dir deswegen, wenn du denkst, wow, meine Verheißung, da brauche ich mich nicht drauf vorbereiten, es ist, der Zug ist abgefallen, ist schon viel zu lange her. Hey, es ist nicht zu spät. Wir wissen, der Herr kommt spätestens rechtzeitig. Ihr wisst. Und es ist nicht vorbei, wenn du es nicht mehr siehst. Weil der Herr hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort in deiner Situation. Und so ist es, glaube ich, in allem, was ich jetzt aufgegriffen habe, natürlich trotzdem wichtig, dass wir unseren Teil geben, dass wir uns vorbereiten, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus suchen und die Gemeinschaft untereinander, dass wir dadurch vorbereitet werden, ja, das anzunehmen, was uns Gott in seiner Gnade verheißen hat. Und dann, wenn wir sehen, dass er das auch gibt, was er verheißen hat, dann können wir bestätigen, was Josua sagt als eine seiner letzten Worte, Josua 23, 14. Bedenkt von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefallen ist von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Alles ist für euch eingetroffen, nichts davon ist hingefallen. Amen. Und ich habe da schon so in der Vorbereitung schon gemerkt, es war nämlich jetzt nicht mehr, es war schon ein bisschen spontan jetzt das Ganze, habe das auch nicht so schnell mitbekommen, die Pläne des Herrn. Und ich habe dann gemerkt, okay, wir haben vermutlich noch ein bisschen Zeit im Anschluss an die Predigt und das haben wir auch jetzt. Und dann denke ich, hey, lass uns doch gleich mal in die Praxis gehen. Und wenn ich sage, wir sollen Gemeinschaft untereinander haben und ich sage, es gibt Verheißungen, auch im Wort Gottes, würde es mich einfach mal interessieren, von euch, die ihr heute hier seid, gibt es irgendwie eine Verheißung, die ihr kennt aus dem Wort Gottes, die ihr vielleicht mit uns teilen möchtet? Irgendwas? Ihr müsst jetzt nicht die Bibelstellen sagen, das steht da und da, aber wir haben es dann schon, wir kriegen es dann schon mit. Weil ich glaube, das würde uns auferbauen, ja, wenn wir da teilhaben an dem, was andere vielleicht im Wort gefunden haben, was dir selber nicht so präsent ist vielleicht. Oder wenn du sagst, hey, ich habe Verheißungen in meinem Leben, die haben sich vielleicht schon erfüllt, das da als Zeugnis zu geben. Da würde ich jetzt gerne Raum für geben, weil wir haben noch Zeit.